Das ging sogar so weit, dass sie meine Frau angerufen haben und gesagt haben, sie müsse bitte jetzt vorbeikommen, weil sie sich von mir verabschieden muss.
Mein Name ist Stefan Riebler. Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast». Bei uns sind ja immer wieder Menschen zu Gast, die ihre Geschichten erzählen. Und die Geschichten, die sind manchmal ein Hintergrund von Aufklärung, Sensibilisierung für ein Thema. Sie berühren, weil es einfach auch eine wuchtige Geschichte ist. Sie bewegen auch, weil es vielleicht Themen sind, die man so gar nicht kennt. Und heute habe ich einen Gast bei mir, wo der Hintergrund sehr stark von Hoffnung, von Zuversicht getragen ist. Herzlich willkommen bei mir im Podcast «Kontrast», Georg Winterling.
Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
Ihr gehört, der Georg spricht Hochdeutsch. Ich bin froh, dass ich da auf den Mund habe mit dir. Sag doch ganz kurz, warum jemand von Bielefeld so gut Mundart versteht.
Das ist eine gute Frage. meine Mutter ist Schweizerin und dadurch haben wir natürlich einen ganz, ganz großen Teil an Verwandtschaft in der Schweiz. Wir waren viel in der Schweiz, wir sind noch viel in der Schweiz. Ich habe in der Schweiz studiert einige Jahre lang, bin aber komplett in Deutschland aufgewachsen. Deswegen ist mein Schweizerdeutsch leider nicht so gut wie bei dir. Das ist ein schöner Einfluss von vielen verschiedenen Kantonen bei mir auch. Das hört man dann im Gespräch irgendwann mal raus. Deswegen, ich bleibe lieber beim Hochdeutsch, aber es sei mir verziehen.
Ja, definitiv. Und wir haben ja wirklich gemerkt, wo wir das erste Mal miteinander geredet haben, es ist ja nicht die Sprache, die es ausmacht von der guten Beziehung. Und jetzt einfach für die Hörer, die jetzt mit dem Namen noch nichts anfangen können, komm, wir fangen doch einmal dort an, bis Corona. Erzähl doch ganz kurz, Georg Winterling, bis zur Corona-Zeit und dann nachher würden wir Corona-Zeit und was daraus passiert ist, kurz anschauen.
Oh, da muss ich weit zurückdenken. Bis vor Corona hatten wir eigentlich eine wirklich gute Zeit. Wir hatten einen Lauf, meine Frau und ich vor allem auch. Wir haben 2014 schon geheiratet, aber hatten auch immer Kinderwunsch natürlich. Und ja, so war es uns dann auch vergönnt, dass wir 2016 unseren ersten Sohn geboren haben. 2019, also kurz vor Corona, unseren zweiten. Wir waren dann sozusagen auch komplett. Also ich muss sagen, bis dahin konnten wir wirklich so an unser ganzes Leben eigentlich endlich mal einen Haken machen. Wir haben alles erreicht, was wir uns erhofft haben, was wir uns erträumt haben. Wir haben zwei tolle Kinder. Wir haben 2019 ein Haus gekauft, auch noch umgebaut, komplett saniert. Genau, wirklich 3 Monate vor Corona sogar in das Haus eingezogen. Also ich sag mal, da konnte es uns eigentlich gar nicht besser treffen, als dass wir unser Nest hatten. Und ja, glücklich waren wirklich bis zu dem Zeitpunkt auch. Zufrieden waren und mit ganz viel Zuversicht auch in die Zukunft geguckt haben erstmal.
Ja, und jetzt gehe ich wieder von dem aus. Du bist sportlich unterwegs gewesen, du bist ein Mensch gewesen, der auch ganz gern unterwegs war, wo mobil unterwegs war, wo gern in der Bewegung war. Also jemand, der unglaublich stark auch in einem dynamischen Leben gelebt hat.
Absolut, ja. Also das heißt privat wie auch beruflich, voll durchgestartet, immer wieder sehr sportlich gewesen, ja. Ich war oder bin auch immer noch ein leidenschaftlicher Skifahrer. Ich bin leidenschaftlicher Jäger auch, also auch viel im Wald gewesen, weil mir Natur einfach auch sehr im Herzen liegt. Viel Fahrrad gefahren. Die Kinder fordern einen natürlich auch mit Fußballspielen und was ihnen sonst so alles einfällt. Ja, also viel getan, viel gemacht, aber nichtsdestotrotz, ja, immer auf sich Rücksicht genommen auch. Drauf geguckt, dass man auch gesund bleibt. Denn das kann ich jetzt heute sagen, die Gesundheit ist das Allerwichtigste, was wir haben.
Mhm. Jetzt kommen wir noch gerade auf den Punkt, jetzt ist die Corona-Zeit gekommen. Und ich weiß oder wir wissen, dass in Deutschland eine schärfere oder rigidere Form auch von Rückzug und von Schutz stattgefunden hat. Und daraus hat es dann mal die Situation gegeben, dass er einen Schlafplatz mehr gebraucht habt oder einen Schlafplatz bei euch in der Nähe gebraucht habt und ihr dann eine Luftmatratze im Keller geholt habt. Ist das so noch richtig zusammengewurschtelt?
Ja und nein. Es hat mich in der Tat erst ein bisschen später erwischt mit der Geschichte, muss man sagen. Das Ganze ist bei mir ja 2000 22 passiert. Also erst Corona, muss man sagen, hat da eigentlich keinen Einfluss erstmal auf das gehabt, was bei mir passiert ist. Ja, es war dann so, dass wir zu dem Zeitpunkt sehr krank waren, also vor allem meine Kinder und meine Frau, starkes Fieber gehabt und also diese klassischen Influenza-Symptome, sage ich mal. Ich war eben damals noch so der Fitteste bei uns allen und ja, wie es so ist, die Kinder kommen dann natürlich auch zu uns ins Ehebett und mit Fieber, mit Krankheit wird es dann schon ein bisschen schwer und da haben wir dann ein bisschen wenig Platz gehabt. Und deswegen habe ich mich eben erinnert, Mensch, wir haben doch da noch ein Bärenbett, nennt sich das. Das ist so ein aufblasbares Bett unten im Keller irgendwie von früher. Das hole ich doch mal hoch und dann kann ich zumindest bei uns im Schlafzimmer auch mit allen anderen schlafen, um, ja, wenn irgendwas nachts ist, irgendein Notfall oder sowas, dass ich schnell reagieren kann. Meine Frau würde jetzt sagen, du hörst sowieso nie irgendwas, wenn du wach wirst. Das liegt eh immer mir, aber der Versuch zählt ja auch schon mal an der Stelle.
Okay. Also es war ja eine familiäre Situation gewesen. Wie gehen wir mit Krankheit um? Was kann man machen? Was kann ich als Vater machen? Und er hat dann die Schlafmöglichkeit, das Bett aufgenommen und du hast da aufgepumpt.
Genau, ich habe das dann aufgeblasen und dann merkte ich eben schon so, Mensch, irgendwas stimmt doch mit dem Ding hier nicht. Ist es jetzt schon so alt, dass es kaputt ist oder irgendwie, ja, ständig geht irgendwo Luft raus. Ja, und dann nimmt man natürlich irgendwann mal die Hand und fährt so an den Ecken lang. Vielleicht spürt man ja was an der Luftmatratze, ob da irgendwo Luft rauskommt. Ja, und zack, war es dann so, dass ich mich an einer Ecke ganz leicht geschnitten habe in den linken Zeigefinger. Also wirklich so leicht, dass... Du musst dir vorstellen, wie wenn man mit dem Fingernagel mal ein bisschen fester über die Haut ratscht und dann ist da so ein kleiner weißer Strich, so die erste, zweite Hautschicht, die man da vielleicht anritzt damit. Und das ist passiert und dachte mir schon, komisch, hab auf meinen Finger geguckt, hab schon gesehen, oh Mist, ich habe mich da geschnitten. Habe ich so an die Ecke geguckt, wo ich mich da geschnitten habe und dann habe ich schon gesehen, oh, das sieht aber komisch aus. Irgendwie, da sind lauter gelbe Verfärbungen dran und auch irgendwie so komische, schwarze, runde Klümpchen. Und dann wurde mir relativ schnell klar, okay, da hat sich wohl mal irgendwann mal eine Maus eingenistet in dieser Luftmatratze oder an dieser Stelle und meinte auch, dass sie sich da genau an der Stelle wohl ihr Klo einrichten soll. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir erstmal nichts groß weiter gedacht. Als Jäger ist man mit Tierkrankheiten so ein bisschen vertraut, habe gesagt, komm, wir desinfizieren das jetzt mal notfallshalber, aber es blutet ja nicht und wir müssen uns keinen großen Kopf machen. Also warten wir es mal ab.
Also das ist ein normaler Schnitt, wie einfach passieren, wenn man im Haushalt, im Leben unterwegs ist.
Ganz genau. Wie wenn du dich beim Obst schneiden würdest. Ne? Also wirklich so eine Alltagssituation, wo man ja, was man schon tausendfach im Leben hatte irgendwie und ja, wo man sich eigentlich überhaupt keine Gedanken macht, dass da so was Folgenschweres dabei rauskommen kann.
Aber es ist etwas anderes passiert.
Genau. Und tja, das Ganze ging dann schon am nächsten Morgen direkt los. Ich bin dann aufgewacht und habe schon in meinen Finger geguckt und merkte so, oh Gott, das hat sich ja richtig entzündet hier. Also da ist so eine richtige gräulich große Blase entstanden, die auch recht warm war und auch ein bisschen gepocht hat. Ja, da wurde ich dann natürlich schon direkt stutzig. So, oh Gott, das kann nichts Gutes heißen, wenn sich so eine kleine Verletzung über Nacht so entwickeln kann. Und das hat mich dann auch sofort veranlasst, zum Hausarzt zu gehen. Also einerseits ging es dann mir auch immer wieder ein bisschen schlechter von Tag zu Tag. Bei mir kam dann auch erhöhte Temperatur dazu. Und ja, für die Krankschreibung habe ich dann gesagt, naja, komm, ab zum Hausarzt, krankschreiben lassen weiterhin. Und der soll aber auch bitte mal auf den Finger gucken, einen Bluttest machen, zumindest, dass wir irgendwas Schlimmes ausschließen können. Bin dann eben zum Hausarzt getingelt und unverhoffter Dinge, sage ich mal, wieder nach Hause geschickt worden.
Also der Hausarzt hat es aber angeschaut, hat es desinfiziert, hat gesagt, okay, das ist gut, heilt wieder.
Das hast du schön zusammengefasst, denn so schnell ging eigentlich der Termin auch. Ja, es war wirklich so, ich bin zu ihm in die Sprechstunde gegangen, er hat mich einmal angeguckt, hat sich das alle angehört und hat gesagt, na ja, komm, du hast auch die Influenza, du legst dich jetzt mit Paracetamol ins Bett und das mit dem Finger, das ist eine Blutblase, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Also Paracetamol, schlafen, schlafen, schlafen.
Und ich kann mir noch vorstellen, so wie ich dich jetzt kennenlerne, dass du sagst, ist dann doch klar, oder? Also da mache ich keine große Geschichte dazu und da kommt schon wieder gut.
Genau so habe ich gedacht. Ich habe eigentlich ein gutes Verhältnis zu meinem Hausarzt gehabt, bis dazu mal auch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, wo man einfach sagt, naja, wenn der das so einschätzt, dann vertraue ich dem doch mal an der Stelle.
Aber es ist nicht besser geworden.
Leider nein. Ganz im Gegenteil. Es ist immer schlechter geworden. Also es ging dann wirklich mit dem, ja, das Fieber stieg an und stieg an. Der Husten wurde schlimmer, kam schon so eine leichte Kurzatmigkeit dazu. Und dann einen Tag später war es dann sogar so schlimm, dass der ganze Arm, der ganze linke Arm, wo die Verletzung stattgefunden hat, geschmerzt hat. Also wirklich Schmerzen. Ich konnte mir noch nicht mal mehr ein T-Shirt an- und ausziehen alleine. Ich auch gesagt hat, also irgendwas ist hier ganz und gar verkorkst in meinem Körper gerade und ich muss irgendwas tun. Habe mich auch noch nie so schlecht gefühlt, muss ich ganz ehrlich dazu gestehen dann. Ja, und das hat mich eben auch dann dazu treiben lassen, dass ich auch gesagt habe, komm, du musst jetzt noch mal zum Arzt, das geht so nicht weiter. Das war dann ein bisschen blöd, das war Freitagabend, alle Hausarztpraxen oder Praxen zu. Okay, wo geht man hin? Naja, man geht ins Krankenhaus, schnell in die Notfallaufnahme. Oder ich habe es dann gemacht, in Deutschland gibt es ja noch die kassenärztliche Vereinigung der Hausärzte, die auch eine Notfallsprechstunde haben und habe gesagt, bevor du dich jetzt im Dezember zu den ganzen Influenza-Leuten in die Notfallaufnahme noch setzt und es vielleicht noch schlimmer wird, geh mal lieber zu dieser Hausarztpraxis in die Notfallsprechstunde, vielleicht bist du da besser aufgehoben. Ja, dort bin ich dann eben auch hingegangen und auch dort, erstmal zu meiner Freude, war überhaupt nichts los, da war ich echt froh drum. Aber auf der anderen Seite war der Arzt eben leider auch nicht kompetent genug, der am Schluss mich genau mit den gleichen Aussagen wie mein Hausarzt auch wieder unverrichteter Dinge eigentlich nach Hause geschickt hat.
Also es wird schon wieder besser und es ist bekannt und es ist eine leichte Entzündung und jetzt lassen wir es so, da kommt schon wieder.
Ganz genau. Bluttests seien nicht nötig und wenn es denn dann noch wieder schlimmer wird, dann kommen Sie doch nächste Woche wieder, bitte.
Und ich kann mir vorstellen, du bist zurückgegangen und gesagt, ja, jetzt tue ich nicht so blöd, wenn der das auch sagt. Es kommt wieder. Jetzt muss ich es einfach durchheben.
In etwa ja. Ich wollte auch zu dem Zeitpunkt nur noch ins Bett, weil es mir richtig schlecht ging. Ich war selbst nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren. So schlecht ging es mir zu dem Zeitpunkt eben schon. Und es mündete dann eben, dass am nächsten Morgen, Samstag, 6 Uhr, meine Frau den Krankenwagen rufen musste, weil ich keine Luft mehr bekommen habe, richtig panisch wurde auch. Also das war an dem Samstagmorgen dann keine schöne Situation mehr, muss ich sagen.
Also mit dem Rettungsdienst, notfallmäßig ins Spital?
Ja, ja.
Und dort? Also da wird es eine Erstuntersuchung oder sogar Intensivbetreuung geben. Haben Sie denn festgestellt, was passiert mit dir?
Ich wurde dann in die Notfallaufnahme gebracht, genau. Und so ein bisschen schwinden dann, ehrlich gesagt, meine Erinnerungen schon. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie die Türen aufgegangen sind. Klar, es gab dann eine Anamnese in der Notfallaufnahme. Ich wurde dann auch eingewiesen aufgrund der Atemlosigkeit. Es war aber relativ lang nicht klar, was mit mir los ist. Also man ging immer irgendwie davon aus, der hat diese Influenza und vielleicht Corona. Das konnte man dann doch ausschließen.
Also noch kein Bezug zum Schnitt, zu der Sepsis.
Kein Bezug zum Schnitt. Der Bezug zum Schnitt wurde auch viel, viel später erst hergestellt, obwohl ich auch im Krankenhaus gesagt habe, Leute, ich habe mich hier verletzt, guckt euch das bitte auch genauer an. Aber scheinbar wurde das wirklich ignoriert. Und es war dann eben auch so, dass ich sehr, sehr schnell ins künstliche Koma versetzt worden bin, auch an dem Samstag. Ich glaube, es war Samstagmittag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ich hatte auch gar nicht so viel Zeit, mir diese Situation eigentlich klar werden zu lassen, sondern es ging mir wirklich in so einer Geschwindigkeit rasant schlechter, dass ich eben intubiert werden musste, was eben das künstliche Koma dann auch zur Folge hatte. Aber man wusste eben erstmal nicht, was los war.
Ja. Wie lange bist du im künstlichen Koma gewesen?
Am Ende waren es 10 Tage, Gott sei Dank, muss man sagen.
Da hat dir das Leben gerettet, gell?
Es hat mir mit Sicherheit das Leben gerettet. Klar, man fährt ja den Körper erstmal komplett runter, sodass er sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und klar, anders hätte ich das gar nicht überlebt, hätte ich das gar nicht geschafft. Mhm.
Wo sie wieder zurückgeholt haben aus dem künstlichen Koma? Ist zwischenzeitlich etwas passiert? Hat man operativ bei dir auch etwas machen können? Ist man irgendwo auf die Spurensuche oder sogar auf die Findung von der Problematik gekommen?
Also es ist viel passiert in den 10 Tagen, muss ich sagen. Das habe ich natürlich nur am Rande mitgekriegt oder eben im Koma. Gerade im Krankenhaus ist viel passiert, weil die Ärzte im ersten Krankenhaus, in das ich eingeliefert worden bin, mich aufgegeben haben. Also da hieß es wirklich, wir können für den Patienten nichts tun, wir wissen nicht, was er hat. Und das ging sogar so weit, dass sie meine Frau angerufen haben und gesagt haben, sie müsse bitte jetzt vorbeikommen, egal wie schlecht es ihr geht, weil sie sich von mir verabschieden muss. Meine Brüder haben sich dann auch schon sehr, sehr schnell mit eingeschaltet in die ganze Geschichte und meine Frau natürlich an der Stelle unterstützt. Und ja, klar, was tut man um seinen Liebsten? Man kämpft, ne? Man gibt ihn nicht auf und haben natürlich dann auch gewissen Druck ausgeübt und versucht, mir neue Chancen einzuräumen.
Also das sind deine Brüder gewesen und deine Frau gewesen, die gesagt haben, so schnell gehen wir den Georg nicht auf.
Genau. Also wir wussten dann, ich bin Samstag eingeliefert worden und ich glaube, am Montagmorgen war klar, es ist eine Sepsis, eine Blutvergiftung. Und der Patient muss, wenn er eine Chance haben will, an ein ECMO-Gerät und er braucht natürlich einen Notintensivplatz. Das ist die Kombination. Also jetzt für die Leute, die ECMO-Gerät nicht kennen, das ECMO-Gerät ist die Lungenherzersatzmaschine, die also die lebenswichtigen Organe am Leben erhält, während man im Koma ist. Und da schließt sich jetzt gerade der Kreis zu Corona wieder, denn dank Corona haben wir zumindest in Deutschland, was ich sagen kann, viel, viel häufiger diese Geräte, auch in den Krankenhäusern. Die Ärzte sind auch wesentlich besser geschult auf diese Geräte und dadurch hatte ich eine große Chance, sage ich mal wiederum. Also da kommt Corona mir wieder an der Stelle zugute. Aber geh mal wieder zurück, was ist in den 10 Tagen passiert? Also eben, das erste Krankenhaus hat mich wirklich aufgegeben, hatten kein ECMO-Gerät. Also musste man aktiv werden und gucken, welches Krankenhaus hat denn ein ECMO-Gerät. Also hat man dann telefoniert im Umkreis, man ist dann in Münster fündig geworden. Münster hat ein erstes Rettungsteam geschickt. Die haben gesagt, tut mir leid, den Patienten, der hat keine Chance, den nehmen wir nicht mit. Wir fliegen wieder zurück. Die kamen extra mit dem Helikopter. Das Ganze ist zweimal passiert mit Münster. Und danach war wieder die Frage, was machen wir jetzt? Wir brauchen ein ECMO-Gerät und wir brauchen diesen Notfallplatz und wir brauchen vor allem einen Arzt, der diesem Patienten eine Chance gibt. Der ist 40 Jahre alt, der hat 2 kleine Kinder, das kann nicht sein, dass man den hier einfach liegen lässt und aufgibt. Und Gott sei Dank hatte mein Chefarzt dann im Krankenhaus in Bielefeld einen sehr guten Kontakt nach Göttingen. Dann ist ein Team aus Göttingen angereist, die mich auch abgelehnt haben. Und dann hatte ich das Glück, dass der Chefarzt dort in Göttingen aber gesagt hat, Freunde, so einfach geht's nicht. Also es kann doch nicht wahr sein. So ein junger Mensch und der kämpft, das sehen wir doch. Ich fahre jetzt persönlich hin, nehme die Maschine mit, nehme alles mit, um den eventuell einzuladen und gleich mit nach Göttingen zu mir zu holen. Und dieser Mensch war mein Lebensretter, muss man an der Stelle sagen, weil er hat gesagt, so, das ist die einzige Chance, die ich habe. Ja? Entweder er überlebt den Transport und wir kriegen ihn dann in Göttingen wieder aufgepäppelt. Oder das war es wirklich für ihn. Und dieser Arzt hat wirklich keine Mühen, Kosten und alles gescheut und hat gesagt, nein, ich mache das, ich gebe diesem Menschen eine Chance. Und ich bin dann in Göttingen eben gelandet, wo ich dann auch die restlichen Tage im Koma natürlich verbracht habe. Und in Göttingen bin ich dann nach den 10 Tagen am 26. Dezember als Weihnachtsgeschenk für meine Familie wieder aufgewacht.
Und bist aufgewacht aus dem künstlichen Koma und ist alles okay gewesen. Also du bist gesund gewesen, die Verletzung, die hat man können auffangen, dein Allgemeinzustand ist wieder gut gewesen. Was hat sich denn da drinnen sonst noch verändert?
Das Leben hat sich in den Tagen komplett verändert. Das Problem bei einer Sepsis bei einem Multiorganversagen bei mir ist, dass der Körper von außen nach innen abstirbt. Das heißt, der Körper versucht, die lebenswichtigen Organe, wie zuletzt natürlich das Herz und das Gehirn, aufrecht oder am Leben zu erhalten. Und das geht ganz zu Lasten der Extremitäten. Und als ich aufgewacht bin, wusste ich auch schon, dass was ganz Schlimmes passiert ist. Und ich wusste auch schon, dass meine beiden Arme und meine beiden Beine amputiert werden müssen.
Ja, du bist aufgewacht und hast gemerkt, ich habe meine Arme und meine Beine nicht mehr.
Ich spüre sie nicht mehr. Ich habe sie zwar nicht gesehen, aber durch die Koma-Phase habe ich, glaube ich, relativ viel miterlebt, was an meinem Bett passiert ist. Und meine Frau und meine Brüder haben auch immer schon am Krankenbett in der Koma-Phase zu mir gesagt, es wird alles wieder gut. Das ist ein Satz, der sich bei mir auch eingeprägt hat. Und du wirst deine Arme und Beine verlieren. Also das war mir beim Aufwachen total bewusst, interessanterweise. Was es natürlich dann für Folgen nochmal hat, ist natürlich in dem Moment erstmal nicht abzusehen. Für mich war es einfach wichtig, also meine ersten Fragen waren auch, in welcher Klasse ist mein Sohn? geht es Leopold dem Kleinen, geht es ihm gut, geht es meiner Frau gut und haben wir noch genug Geld auf unserem Bankkonto. Also nach dem Motto, mir ist alles egal, Hauptsache euch geht es gut und ich bin auch noch da und ich lebe. Das war für mich wirklich in dem Moment das Allerwichtigste.
Also das ist ja das, was ich so am Anfang gesagt habe, was mich so bewegt und so auch fasziniert hat, so dafür schauen, oder? Nicht, oh, und jetzt, was passiert mit mir und was heisst jetzt das, sondern wie geht es meinen Söhnen, wie geht es meiner Frau, was ist in deinem Kopf jetzt hinsichtlich dem Mensch sein, ohne Bein und ohne Arm, durch den Kopf gegangen? Oder ist das lang kein Thema gewesen, erst aufgefallen, wo du gemerkt hast, ich will etwas greifen und kann es nicht greifen, oder ich will irgendwo aufstehen und kann nicht aufstehen? Ist das erst im Zusammenhang mit Realitäten gekommen? Oder hast du schon auch so auf der Meta-Ebene, weißt du, so gedanklich mit dem, Entschuldigung, gespielt?
Das war ein schleichender Prozess. Der kam wirklich, wie du es so schön gesagt hast, mit der Realität eigentlich erst. Zwar am Anfang war klar, es ist was Schlimmes passiert. Aber ich bekomme Armprothesen und ich bekomme Beinprothesen. Das kriegen wir schon alles wieder hin. Das war natürlich so der Usus bei uns. Im Krankenhaus ist man natürlich auf vielen, vielen Schmerztabletten und ich glaube, Muntermacher sind da sicherlich auch dabei. Deswegen waren so die ersten Tage, Wochen, du lebst ja nicht in der Realität. Ne? Du weißt, okay, Arme sind weg, Beine sind weg. Zu dem Zeitpunkt habe ich die nicht gespürt, aber ich habe den ganzen Körper nicht gespürt. Also ich konnte ja auch noch nicht mal mehr den Kopf heben, so schwach war ich schon zu dem Zeitpunkt. Deswegen war es erstmal klar, komm, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir überhaupt mehr fit werden. Und dann kommen die Prothesen und die ziehen wir dann an und dann kann ich wieder alles. Das war natürlich so die Überlegung, die ich hatte in meinem Kopf, weil ja, vorher noch nie Berührungspunkte mit diesem Metier gehabt habe irgendwo, ne? Und deswegen war es am Anfang doch eine sehr, sehr positive Stimmung in mir und in meinem Kopf auch, wo ich eben immer gesagt habe, komm, das kriegen wir schon alles hin, das wird schon alles wieder funktionieren. Eben, ich bin sportlicher Typ, ich habe Wille, ich habe Kraft, das kann doch nicht so schwer sein. Wir haben schon andere Dinge geschafft im Leben. Und das hat mich natürlich so die ersten Wochen oder vielleicht sogar die ersten 1-2 Monate wirklich so über Wasser gehalten, nach dem Motto, komm, wir müssen jetzt nur schauen, dass wir aus dem Krankenhaus rauskommen und dann wird das alles wieder.
Trotzdem, es ist ja nicht eine einfache Amputation gewesen, sondern es ist eine vierfache gewesen, oder? Also es ist nicht, oh, ich habe einen Arm nicht, oder ich habe beide Arme nicht, sondern ich habe noch beide Beine weg. Also hat es da draus nicht, weißt du, auch so eine Form von Verzweiflung oder noch, und dann unbedingt wollen die Frage, eine Wut auf die Ärzte, die nicht rechtzeitig reagiert hat?
Ja, also trennen wir es mal an der Stelle. Also das ganze Leben mit Amputationen, du machst dir ja keine Vorstellung, wie das ist und wie das wird. Deswegen bist du am Anfang natürlich auch so, ja, du wirst ins kalte Wasser geschmissen. So, das ist jetzt dein neues Leben. Punkt. Mal schauen, wie es wird. Ich hatte dann viel Glück, dass ich Mentoren an die Hand bekommen hatte. Ich habe eine sehr, sehr gute Chirurgin an meiner Seite auch, die sehr, sehr stark in dem Feld auch engagiert ist. Und ich hatte viele Mutmacher um mich rum am Anfang, die mit ihren Prothesen in die Klinik kamen zu mir, mich besucht haben, mir gezeigt haben, was so möglich ist mit den Dingern auch. Und da habe ich so gesehen, so Mensch, ach, das sieht doch eigentlich alles ganz, ganz passabel aus bei denen und die können das und der läuft da und ist Paralympics-Gewinner im 2000-Meter-Lauf. Also das kann doch alles nicht so schwer sein. Von daher habe ich da so relativ früh eigentlich immer gedacht, so Mensch, super, das läuft dann schon wieder irgendwie. Da war ich natürlich noch nicht so intensiv in der Technologie auch drin und inwiefern mir die Prothesen oder ich sag mal die Benutzung, was das von einem abverlangt und natürlich, was sie auch am Endeffekt doch leisten können oder auch nicht leisten können, muss man an der Stelle sagen.
Wir kommen sicher noch, weißt du, auf die Entwicklung von Prothesen im Zusammenhang mit digitaler Entwicklung, kommen wir noch. Ich möchte noch mal schnell zurückkommen. Es ist ja nicht einfach eine Operation gewesen. Also, wo man gesagt hat, und jetzt kommt der Arm weg, und dann kommt der Arm weg, und dann kommt der Bein weg, der weg. Also, es sind ja mehrere Operationen gewesen, wo du dich hast müssen auch hingehen, damit jetzt auch wieder so agil oder auch so mobil bist, ohne die 4 Extremitäten, wie du jetzt bist. Also, es sind, glaube ich, 14 Operationen gewesen.
Nein, Gott sei Dank nicht so viele. Also im Endeffekt bis zum heutigen Tag waren es 8 Operationen im Gesamten. Also 6 wirklich sehr intensive Operationen, wo die Amputationen stattgefunden haben, die Nachversorgung. Man muss sich ja vorstellen, wenn das Gewebe abstirbt, das kommt so einer Verbrennung, Vereisung gleich. Also sprich, das Gewebe stirbt wirklich ab. Die einzige Stelle, die unversehen geblieben ist, ist der Rücken interessanterweise, aber sonst überall Brandstellen und das natürlich auch an den Beinstümpfen zum Beispiel. Und da hatten wir natürlich schon große Probleme, die Haut auch erstmal wieder so weit intakt zu kriegen, dass man überhaupt mit Prothesen auch arbeiten kann. Und deswegen mussten wir da nochmal zweimal nachoperieren, weil sich eine Stelle nicht geschlossen hat. Da musste man doch nochmal Haut nachtransplantieren und so kamen wir dann insgesamt auf 8 Operationen bis heute. Toi, 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 was, ich sag mal, eigentlich für die Schwere des Falles fast wenig ist.
Jetzt sag noch etwas, das ist ja so, wie es schwirrt natürlich bei Amputationen umeinander, Phantomschmerz. Oder wenn ich mit dir darf reden und wie wir uns da austauschen, und ich glaube, wir haben am Telefon gesagt, ich darf auch relativ direkt fragen, gibt es die? Wie müssen wir uns die vorstellen? Erlebst du die laufend oder sind die wirklich eher nur sporadisch da oder vor allem über dem Kopf? Also ich möchte etwas greifen und dann merke ich, ach, es ist nicht da und dann entsteht der Schmerz oder das Empfinden.
Also es gibt sie. Phantomschmerzen ist kein Hirngespinst. Das gibt es wirklich und das zeigt sich in vielen Formen, muss man auch sagen. Das zeigt sich wirklich von einem Kitzeln am großen Zeh bis hin zu wirklich Schmerzen, wo man denkt so, boah, die schneiden mir gerade das Bein erneut ab. Also das ist so die Bandbreite an Phantomschmerzen, die man haben kann, die auch ich hatte. Das ist meistens normal. In meiner Situation habe ich das Glück gehabt, dass ich mir die wirklich wegtrainieren kann. Am Schluss ist es ja eine Kopfsache, diese Phantomschmerzen. Und ich muss mir konstant einreden, dass der Zeh jetzt nicht wehtun kann. Und also du spürst wirklich alle Extremitäten nach wie vor bis in die Fingerkuppe oder bis in die Zehenspitze. Und durch konstantes Einreden hat es bei mir funktioniert zu sagen, der kann nicht wehtun. Und das habe ich wirklich 2 Monate lang im Bett gemacht. Ich hatte ja auch nichts anderes zu tun, als wirklich mein Bein anzugucken und zu sagen, da ist nichts, da kann nichts wehtun. Und so habe ich es in den Beinen auch weggekriegt, interessanterweise. Also wirklich durch dieses konstante Einreden, das hat bei mir super gefruchtet. In den Armen habe ich immer noch Phantomschmerzen. Da zeigen sie sich aber, das ist nur so ein Kribbeln, muss man sich vorstellen. Das ist wie ein Kribbeln, wenn dein Bein eingeschlafen ist und es wacht wieder auf. Aber es ist jetzt so kein Schmerz, wo ich sagen kann, Mensch, das tut weh. Es ist einfach lästig, weil es da ist. Und was jetzt bei mir ab und zu mal der Fall ist, es gibt so Tage, da hat man wirklich, ja, wie wenn mir jemand das Messer ins Bein reinrammen würde. Also solche Schmerzen dann immer wieder mal. Das ist dann so ein Halbstundentakt, sticht dir jemand das Messer rein und zieht es wieder raus. Dann hast du wieder eine halbe Stunde Ruhe und dann kommt es wieder. Aber toi, 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 da kann ich an der Stelle wirklich sagen, ich habe keine Phantomschmerzen mehr. Also da kenne ich andere Fälle, Patienten, Freunde, die da wesentlich mehr damit zu kämpfen haben. Ist aber eben auch, mein Vorteil war es ja, dass es so schnell passiert ist und dass man so schnell amputieren musste. Wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der schon sein Leben lang mit einem kaputten Bein und Schmerzen hat, der wird es nicht so einfach haben, weil sich in dem Fall dann die Schmerzen ja im Schmerzzentrum im Kopf schon so festgesetzt haben. Da nützt meistens auch die Amputation.
Ja, das ist ja bekannt von Schmerzpatienten, oder? Also genau da, wo du sagst, es hat einen ganz auch starken, so einen neurologischen Effekt, oder? Dass man Spuren hinterlegt, wo man dann halt sich immer wieder erinnert und die bringt man fast nicht mehr raus. Ich habe da meiner Enkelin erzählt, dass ich dich jetzt treffe und wir reden darüber. Und sie hat dann ein Bild gesehen und sie hat dann so wie diskutiert mit mir. Was hätte ich lieber, die Arme oder die Beine?
Arme. Das ist für mich mittlerweile eine ganz, ganz einfache Entscheidung. Das sind die Arme. Vielleicht ein bisschen vorgegriffen. Man kann die Arme nicht ersetzen. Heute noch nicht ersetzen. Also in keinster Weise. Auch die Armprothesen, die ich bekomme. Ich bekomme ja schon High-End-Prothesen, also State of the Art, was man heute am besten mit versorgt werden kann. Aber diese Hände ersetzen niemals eine menschliche Hand. Und das sagen auch, also du kannst jeden Arzt fragen, jeder sagt, die menschliche Hand ist mit das Komplexeste, was der Körper bietet. Mhm. Und bei den Beinen ist es so, du kannst mit den Beinen, in meinem Fall, ich bin Knie-Ex amputiert, das heißt, bei mir fehlen auch die Knie. Das macht es extrem schwierig zu laufen. Aber es ist mit den Beinen, egal wie, es ist alles erlernbar. Und das merke ich jetzt zum Beispiel bei mir. Warum ist es mit den Beinprothesen so schwierig? Weil ich keine Hände habe. Ich kann mich nirgendwo festhalten. Ich kann Treppen hoch, runter, ist noch undenkbar für mich, weil wie soll ich es machen? Doppelamputierte oder Einfachamputierte, die haben die Hände, die können sich am Geländer irgendwie ein bisschen mit festhalten, hochziehen. Das werde ich nie können. Daher ganz klar diese Entscheidung, die Hände sind viel, viel wichtiger als die Beine, weil die Beine kannst du wirklich zu 100% ersetzen, sage ich mal. die Arme aber nicht. Mhm. Und gerade bei mir, ich habe auch viele Hobbys neben dem Sport gehabt, wie Modellbau und Co. Und ich war halt immer auf meine Hände angewiesen und auf filigranes Arbeiten. Und deswegen, wenn du mich so fragst, ich hätte viel lieber meine Hände zurück als meine Beine.
Ja, absolut nachvollziehbar. Ich komme auf den Punkt, irgendwo habe ich gelesen, dass du mal gesagt hast, ich möchte mein altes Leben wieder zurück haben. Oder das spornt mich auch an. Das ist das, was mich vorwärts treibt. Das ist das, was mich auch umgibt mit meiner Perspektive. Und komm jetzt auf deine Frau zurück. Ich habe gehört, du hast eine wahnsinnig tolle Frau, die einfach immer an dich geglaubt hat, die auch sich massiv eingesetzt hat, dass du wieder dort bist, wo du jetzt bist. Ist es überhaupt möglich, das alte Leben wieder zu haben? Ist es nicht grundsätzlich ein völlig neues Leben, wo man sich muss neu ausrichten, neu orientieren? Ich kann mir vorstellen, ist nicht ein neues Leben jetzt gestartet, vor 2 Jahren?
Das ist es definitiv. Allein, was wir organisatorisch schon bedenken müssen, wenn wir mal irgendwo hinfahren, ist, also es ist unglaublich aufwendig geworden, natürlich an der Stelle. Und ja, ich muss mich auch mehr und mehr mit diesem Gedanken anfreunden, dass es ein neues Leben ist. Es hat sich viel verändert, es wird sich noch viel verändern. Ich bin ja auch, was die Prothesen anbelangt, noch überhaupt nicht da, wo ich gerne sein möchte, also überhaupt noch nicht am Ziel. Deswegen ist es fast ein bisschen schwierig im Moment zu sagen, altes Leben, neues Leben. Was ich immer sage, wenn ich meine, ich will mein altes Leben zurück, ist, naja, man hat sich ja ein Leben aufgebaut über 40 Jahre und man fühlt sich ja darin auch wohl. Und ich habe immer gesagt, Mensch, ich habe endlich den Job, den ich immer wollte und ich habe endlich die Hobbys, die ich immer wollte und auch mein Privatleben ist genauso, wie es sein soll. Und gerade Hobbys sind für mich ein unglaublich wichtiger Ausgleich einfach auch, die mir viel Kraft wieder zurückgeben, wobei man schon sagen muss, nein, es ist ja auch ein total neues Leben. Wir können auch nicht mehr die Dinge machen, wie wir es früher gemacht haben. Wir können nicht mehr in unser Lieblingsrestaurant zum Beispiel gehen, weil es ein Altbauer ist und die Toilette ist im Keller und die Tür ist nur 30 Zentimeter breit. Das ist unmöglich für mich zu bewältigen. Also du baust dir natürlich schon ein neues Leben auf um dich drumherum. Aber ich sage immer wieder, ich versuche natürlich trotzdem die schönen alten Seiten wieder in mein neues Leben mit einzubinden, weil die mir einfach eben, wie gesagt, viel Kraft zurückgeben und mich aber auch antreiben im Moment. Auch ein gewisser Motivator auch darstellt. Und ich kenne Leute, die können das. Also wirst du das auch wieder können. Mhm. Also es ist so auch ein Ansporn.
Ich höre ganz stark durch Suse, dass das alte Leben auch so ein bisschen bedingt ist, was habe ich da innen für Menschen? Was hat dort innen auch meine Lebensqualität ausgemacht? Darf ich mal nachfragen, sind die Menschen, die du vor dieser Situation kennst, wo du jetzt innen bist, sind die noch da? Hat sich dein Umfeld verändert? Hat sich einfach auch aufgrund von deiner Lebenssituation auch Begegnungen, Beziehungen aufgelöst, sind neu gekommen? Oder sind die Leute, die dir wichtig sind, die dir näher sind, die sind immer noch da?
Ein bisschen von allem, Stefan. Das ist wirklich ein bisschen von allem dabei. Wenn ich mir die Familie angucke, glaube ich, sind wir ganz massiv alle noch mal mehr zusammengewachsen dadurch. Meine Frau, meine Kinder sowieso, aber mit meinen Brüdern hatte ich schon immer ein sehr, sehr enges Verhältnis. Das ist noch mal enger geworden, natürlich durch die ganze Geschichte. Aber auch mit Cousins, Cousinen. Ich sag mal gerade so die ganze Schweizer Verwandtschaft, die man ja doch nicht so oft gesehen hat, aber trotzdem guten Kontakt hatte, sind auf einmal viel präsenter, sind immer da. Also wenn wir in der Schweiz sind, ruft immer jemand an, Mensch, kann ich dich besuchen kommen oder können wir uns sehen? Also das ist familiär, ist es viel, viel enger geworden. Wir sind viel enger zusammengerückt nochmal, als wir es eh schon waren. Im Freundeskreis ist es tatsächlich so, gute alte Freunde, von denen man eigentlich am meisten erwartet hätte in so einer Situation, haben am wenigsten geleistet, muss man wirklich traurigerweise sagen. Dafür eben andere Freunde, wo man sagt, Mensch, mit denen war ich eigentlich gar nicht so eng. So, ich sag mal, diese typische Kindergartenfreundschaft von Kindern irgendwie, haben sich als die Freunde überhaupt auf einmal entpuppt. Also es gab dann wirklich da Freunde, die meine Frau unterstützt haben. Da stand dann einfach mal einmal in der Woche ein Riesentopf mit Spaghetti-Soße vor der Tür mit einem lieben Zettel so, dass du dir mal keine Sorgen machen musst, hier ist was zu essen und pass auf, nächste Woche bringe ich dir wieder einen Topf. Also es sind da auch ganz, ganz enge Freundschaften aus solchen, ich sag mal, eher kleineren Beziehungen wieder geworden, wo ich sage, Mensch, toll, was wir da für Menschen wieder kennengelernt haben. Also eben, es war so ein bisschen alles dabei. Aber man kann wirklich sagen, so von den Leuten, wo man es am meisten erwartet hätte, die Unterstützung zu bekommen, die haben einen am meisten enttäuscht. Und von denen, wo man es am wenigsten erwartet hätte, die haben am meisten gemacht, interessanterweise. Mhm. Und auch heute noch. Also wir haben ganz viel Hilfe, die brauchen wir auch. Das geht gar nicht mehr anders. Ich habe mittlerweile wirklich so einen ganzen Pool an Helfern. Jemand, wenn ich einen Fahrer brauche oder einen Babysitter oder was auch immer, ein Handwerker. Ich kann ja noch nicht mal meine Glühbirne auswechseln. Das ist schon toll, wo man sieht, okay, wir hatten früher tolle Freunde, die haben wir auch immer noch. Aber eben, es gab auch die, die einfach weggefallen sind durch die genannten Gründe. Und es gab ganz viele, die dazugekommen sind. Mhm.
Ja, es berührt, oder? Wenn man solche Sachen hört, wo du vielleicht dich verlässt auf eine Verlässlichkeit oder auf eine Verbindlichkeit. Also auf einmal bricht es weg, aber es geht eine neue Tür auf, wo man vielleicht nie denkt, da kommt ein Mensch in den Mittelpunkt, wo auf einmal tragend wird und wichtig wird. Ein Thema, das ich in meiner Unterrichtseinheit immer wieder behandle mit den Studierenden, ist Scham. Ich habe keine Arme mehr, keine Beine mehr, also ich bin auch angewiesen, so im Hygienebereich, im Intimbereich, auf Hilfe. Hat das Überwindung gebraucht? Hat das ein neues Verständnis von Scham gebraucht? Ein neues Verständnis von Abhängigkeit und Autonomie? Was ist der Teil, wo ja, ich meinte, sehr, sehr nahe geht?
Also der Bereich Scham ganz extrem, der hat sich komplett verändert. Das fängt ja schon mal im Krankenhaus an, wenn man da liegt und man kann noch nicht mal den Kopf heben. Man ist natürlich darauf angewiesen, dass man gepflegt wird. Da fängt das natürlich an. Am Anfang ist das schon sehr unangenehm. Eben, da kommen fremde Menschen, jeden Tag ein anderer. Jeder fasst dich anders an, jeder behandelt dich anders. Man muss es lernen, damit umzugehen. Also am Anfang ist es dann eher so eine gewisse Sache, okay, es muss halt sein, es geht nicht anders. Die Scham fällt dann mit der Zeit auch irgendwo. Ich sage mal einerseits, ich wurde immer mobiler. Das heißt, ich konnte natürlich auch irgendwann mal immer mehr Sachen selber machen, wobei das natürlich sehr lange gedauert hat. Und ich bin jetzt heute an einem Punkt angelangt, wo ich zum Beispiel auch wieder selber duschen kann. Also ich bin jetzt nicht mehr unbedingt auf mein Pflegepersonal angewiesen. Und jetzt kommt das Aber. Und ich glaube, das schließt eigentlich den Kreis. Ich habe mein Schamgefühl verloren, weil ich halt viel auch wieder selber machen kann. Aber auch dadurch verloren, weil es hilft mir einfach. Und man braucht diese Hilfe. Und ich glaube, wenn man das mal akzeptiert hat, ist auch dieses Schamgefühl nicht mehr so schlimm. Und ich habe das Glück, dass mittlerweile immer die gleiche Pflegerin kommt. Also da hat man natürlich dann auch eine gewisse Beziehung jetzt mal aufgebaut, die weiß, was ich will und wie ich es will. Klingt jetzt total blöd, also wie ich gewaschen werden will und so. Und dann funktioniert das halt auch, ohne irgendwas zu sagen. Blöd ist es immer, wenn die mal ausfällt und es kommt wieder jemand völlig Fremdes. Ne? Da steht man wieder am Punkt Null irgendwo da und dann denkt man sich auch, so muss das jetzt sein, muss da wieder jemand Fremdes an dir rummachen. Es ist nicht schön. Gebe ich ganz offen zu, aber eben, du gewöhnst dich dran, weil es auch einfach dein Leben und deinen Alltag erleichtert. Mhm. Und nichtsdestotrotz, ich habe die Freiheit, ich kann jeden Tag sagen, weißt du was, heute bitte nicht, ich mache heute komplett selber. Aber eben, du merkst es, immer wenn jemand Fremdes kommt, kommt dieses ganze Thema immer wieder hoch. Also es bleibt so ein Up and Down irgendwo in dir.
Mhm. Aber soll ja auch sein, oder? Scham ist auch eine Form von Identifikation. Oder? Also wenn man dann irgendwann sagt, ist mir scheißegal, Entschuldigung, dann hat man sich auch ein Stück weit aufgegeben. Oder? Und Scham definiert einem ja auch in bestimmten wichtigen Bereichen.
Ist es auch so. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch immer von vornherein gesagt, dass meine Frau eigentlich nie so eine Rolle einer Pflegeperson einnehmen darf und soll. Also am Anfang hat sie das natürlich gemacht, aber wir haben immer gesagt, das darf's eigentlich nicht, auch unter Partnern nicht. Wenn's sich's vermeiden lässt, irgendwie ist es, glaube ich, in der Situation, und das erleben wir eben wirklich schöner, wenn der Partner nicht die Pflegeperson ist.
Du nimmst auch eine Frage vorweg. Einer von den ersten Podcasts, den ich gemacht habe, ist mit einem Mann, der Muskelschwund hat, im Rollstuhl ist und wirklich angewiesen ist auf Assistenz, auf eine bestimmte Form von Pflege, Alltagspflege. Und er hat seine Partnerin mitgenommen. Oder? Und das ist eines von den zentrale Punkte, um wirklich zu trennen, was ist Pflege aufgrund von meiner Beeinträchtigung und Behinderung und was ist das andere, halt einfach auch Beziehung. Natürlich gibt es manchmal so fließende Punkte, wo aufgrund dann auch von Vertrauen und aufgrund von gewassenen Beziehungen durchaus kann gelebt werden, aber es ist eine klare Trennung. Also du bringst es absolut toll auf den Punkt. Lass uns noch den Blick nach vorne machen. Jetzt bist du in einer Situation, wo auf Prothesen angewiesen bist. bist. Oder? Jetzt wissen wir im Zusammenhang mit der Technologie, mit auch mit den digitalen Möglichkeiten, da gibt es Entwicklungssprünge da drin. Wo stehst du jetzt in der Entwicklung entlang von diesen Prothesen? Und was kannst du schon ganz konkret anwenden?
Ja, wo fange ich da an? Das ist ein Riesenfeld. Also da müssen wir wirklich sagen, mal, wenn wir ein bisschen ausholen, es ist schon toll, was für Technologien da heute Einzug gefunden haben. Also da reden wir wirklich von KI-gesteuerten Gyroprozessoren, Motoren, die ineinander greifen, also Beinprothesen, so wie ich sie habe. Ich bin ja, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, Knie-Ex amputiert. Das heißt, bei mir muss man ja wirklich auch das Kniegelenk ersetzen. Also es ist ein völlig künstliches Kniegelenk, das mit über Motoren gesteuert ist und über Prozessoren, die den Bewegungsablauf, den Stand etc. messen, beurteilen. Also die Beinprothesen unterstützen mich extrem. Die Prothese hat verschiedene Funktionen. Wir reden davon eben normale Gangphase. Es gibt aber Funktionen eben zum Beispiel zum Treppenlaufen. Und dann schnellt das Bein ganz schnell nach hinten. Und in dem Moment muss man den Oberschenkel hochheben und dann schnellt das Bein nach vorne, sodass man den Schritt auf die Stufe machen kann. Oder eine andere Funktion ist zum Beispiel, wenn ich mich hinsetzen will, dann dämpft mich das Gelenk. Das erkennt, okay, ich will mich hinsetzen. Und dann bremst mich das Kniegelenk sozusagen ein bisschen ab. Es ist natürlich extrem schwer, es zu erlernen, weil es einerseits unfassbar viel Kraft braucht.
Du bist auch körperlich fit.
Ich bin so fit wie noch nie in meinem Leben. Also das ist wirklich Wahnsinn. Was bei mir zugute kommt, ist, ich habe ein sehr, sehr gutes Gleichgewichtsgefühl durch den vielen Sport. Und das ist bei mir eben auch die Schwierigkeit. Ich habe keinen Fuß, kein Sprunggelenk, ich habe keine Waden. Mir fehlen hier schon mal ganz essentielle Körperteile, die dir Gleichgewicht geben. Und ich muss das Ganze ja mit den Körperteilen oder mit den Muskeln, die ich noch habe, jetzt alles kompensieren. Also sprich, mein ganzes Laufen findet in den Oberschenkelmuskulaturen statt und in der Hüfte. Da muss ich einfach darauf hoffen, dass ich einen guten Fuß habe, der ein bisschen flexibel ist. Und wenn ich zum Beispiel mal über den Stein laufe, nicht gleich umkippe, sondern dass der Fuß eben entsprechend ein bisschen nachgibt, wie ein Sprunggelenk.
Aber ich verstehe da richtig. Du hast jetzt noch nicht zwei Prothesen neben dir beim Bett, wo du aufstehst, wo du dir anschnallst und dann go.
Doch, also an dem Punkt bin ich. Ich kann sie mir selber anziehen. Das Ganze passiert aber auf dem Boden. Also ich muss vom Boden dann erstmal hochkommen. Das kann ich auch. Ich kann auf gerader Fläche super laufen, auch mittlerweile ohne Gehstützen. Also das ist so der Punkt, wo ich gerade extrem dran arbeite. Aber wir reden jetzt nur über eine gerade Fläche. Und ich kann mich dann wieder hinsetzen am Tisch und kann vom Tisch wieder aufstehen. Also das ist so, was ich wirklich kann im Moment. Und das ist eben ein bisschen das Problem aktuell bei mir, weil sie dadurch noch nicht so richtig alltagstauglich sind. Ne? Also ich muss, wenn ich auf die Toilette muss, muss ich die alle wieder ausziehen, dann kann ich auf die Toilette gehen, dann kann ich sie mir wieder anziehen. Das ist aber nur mein kleinstes Problem. Es geht halt so weit, also ich kann, wenn ich jetzt laufe, ich kann noch nichts greifen, tragen, wohin tragen, wieder hinstellen. Das funktioniert noch nicht. Da will ich umfallen wie ein Baum. Ich versuche im Moment zum Beispiel nur im Stehen meine Augen zuzumachen. Das ist für mich unglaublich schwierig. Diese ganze Koordinationsarbeit, die liegt auch noch komplett vor mir, dass ich dann wirklich mal sagen kann, jetzt kann ich die Beine auch wirklich den ganzen Tag anhaben. Mhm. Also deswegen sitze ich doch noch viel im Rollstuhl, weil es einfach einfacher und bequemer ist. Und ein ganz wichtiger und interessanter Punkt ist natürlich auch, ich trainiere sehr ungern alleine, weil wenn ich natürlich umfalle, falle ich wirklich böse um. Und deswegen bin ich da auch sehr vorsichtig, trainiere immer dann nur, wenn jemand wirklich bei mir ist, wenn jemand da ist, falls was ist. Nichtsdestotrotz, ich komme gut voran, muss auch immer auf meine Therapeuten, Ärzte hören, die sagen, es ist ein Wunder, wie schnell ich vorankomme. Also da gibt's Menschen, die haben es nach 2 Jahren noch nicht geschafft, irgendwie überhaupt einen Schritt zu machen. Von daher bin ich auch zuversichtlich. Aber eben, was steht da noch vor mir? Schrägen, rauf, runter, Treppen, seitlich gehen,
Skifahren.
Und Skifahren, ganz genau. Und das ist dann, wenn wir dann das haben, dann haben wir es geschafft.
Definitiv. Und ich verspreche dir, wenn du wieder Skifahrst, dann gehen wir miteinander Skifahren. Aber definitiv, dann lade ich dich ein, eine Woche lang irgendwo.
Da freue ich mich, das machen wir. Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, wunderbar. Sag noch etwas zu Damen. Oder jetzt haben wir gehört, bei wie herausfordernd das da ist, an wie viele Sachen also man muss überhaupt denken. Und eben auch da innen, oder, zeigt sich wieder, wir gehen von einer absoluten Selbstverständlichkeit aus. Ich hasse. Ich kann meine Beine bewegen, ich kann mich dort hin bewegen, in dem Tempo, in der Form, wo man will. Und jetzt auf einmal nicht. Und jetzt kommen noch die Hände und die Arme. Also es sind eben nicht nur die Arme, sondern es sind die Hände. Oder? Das Greifen, das Spüren, das Tasten, das Ergreifen, die Welt ergreifen. Und jetzt ist die Weg. Wie sieht es dort mit der Entwicklung, kompensatorische Entwicklung oder eben Prothesen aus?
Also ich muss wirklich sagen, dass mich kein Gefühl mehr in Fingern zu haben, oder es sind ja keine Finger mehr da, aber auch allein dieses Gefühl, das ist wirklich was einem in den Kopf auch geht. Wie schön ist es, deinem Kind einfach mal über die Backe zu streicheln, wenn es irgendwie hingefallen ist und weint, oder einfach kuscheln. Das tut emotional schon extrem weh, dass das nicht mehr geht. Und das wird ja auch nicht mehr gehen. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Aber zu deiner Frage, es ist mühsam. Es hat erstmal unfassbar lang gedauert, bis die seitens der Krankenkasse genehmigt sind. Also wir sprechen hier von einem Zeitraum von fast 2,5 Jahren. Ich bekomme meine Hände definitiv jetzt erst. Also so in 2 bis 3 Wochen habe ich meine Armprothesen erst. Und ich durfte natürlich mal die ein oder andere Hand testen. Also ich weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, wie es funktioniert. Aber diese Prothesenhände, die ersetzen dir natürlich die Hand in keinster Weise. Ich habe am Anfang natürlich auch gedacht, ach super, dann kriege ich da so eine Hand wie in Star Wars, damals Luke Skywalker, und ich kann alle 5 Finger wieder bewegen. Und nee, Pustekuchen. Die Hände, die es heute auf dem Markt gibt, die können bis zu 6, vielleicht 8 Bewegungen ausführen. Dann nennen wir es Bewegungsmuster. Das Handgelenk einmal nach links oder nach rechts drehen, sind schon mal 2 Bewegungsmuster. Eine Faust machen und eine Faust öffnen sind wieder 2 Bewegungsmuster. Da sind wir schon bei 4. Oder dann gibt es den Pinch-Griff. Das ist so dieser Pinzettengriff, wenn Daumen zu Zeigefinger geht. Darauf ist die Hand beschränkt. Ne? Natürlich kannst du jedes beliebige Griffmuster einstudieren. Du kannst irgendwie den Stinkefinger einprogrammieren. Also du kannst natürlich auf verschiedene Griffmuster zurückgreifen, auf ein gewisses Repertoire. Aber bedingt natürlich immer, dass du dann in eine App gehen musst. Da musst du ein Griffmuster wieder rausnehmen, um das andere reinzunehmen. Und dann kannst du das mit der entsprechenden Geste ausführen. Also du merkst schon, du bist limitiert. Ich bin gespannt, inwiefern die mich im Alltag wirklich noch unterstützt. Also es wird, glaube ich, mit viel Frust verbunden sein. Zumal auch deswegen, weil ich jetzt gelernt habe, mit meinen Unterarmstümpfen einfach alles zu machen. Ich kann eine Flasche damit öffnen, ich kriege einen Kronkorken auf, ich kann was trinken, ich kann was greifen. Ich bin so mobil mit meinen Armstümpfen, Gott sei Dank, dass ich tendenziell die Arme, sage ich mal, im Alltag eigentlich weglassen kann. Sie sind so gesehen dann natürlich erstmal eine psychologische Ergänzung wieder, also einfach für den Kopf, man ist mal wieder komplett. Und im Alltag wird sich das einfach noch zeigen. Das kann ich an der Stelle wirklich noch nicht sagen, weil, wie gesagt, ich hatte genau 15 Tage, konnte ich mal 2 Hände testen. Das war's.
Ich schaue auf die Uhr, ich könnte Stunden und nicht hunderte noch Fragen da drin, aber unsere Zeit geht langsam zu Ende. Ich möchte gleich noch so jetzt im Zusammenhang mit der Entwicklung, was könnte kompensatorische Hilfestellung sein, was könnte da drinnen auch Weiterentwicklung sein, Technologie. Bist du eingebunden in so Projekt, wo man Prothesen entwickelt, wo man vielleicht auch digitale Tools entwickelt? Oder mit Spracherkennung hast du mal gesagt, da kann man noch viel, viel mehr machen. Bist du da eingebunden, weil du ja auch eine starke Form oder, von Wissen, von Erfahrungswert mitbringst?
Ich bin auch sehr offen dafür, weil ich sage natürlich auch für mich, da ist ganz, ganz viel Luft noch drin, da ist ganz viel Luft nach oben, was Prothesen können. Und durch meine Chirurgin, Gott sei Dank, die eben sehr gut vernetzt ist, kommen auch immer wieder mal Forschungsprojekte. Und aktuell bin ich in 2 Forschungsprojekten aktiv. Das eine, da geht es darum, diese myoelektrischen Hände eben nochmal weiterzuentwickeln. Also die funktionieren ja über die Aufnahme meiner Muskelsignale, die dann in entsprechende Gesten umgewandelt werden. Und da will man natürlich eben gucken, kann man diese Muskeln auch noch anderweitig in der Prothese einsetzen? Sprich, kann man mehr Gesten hinterlegen, dass man eben zum Beispiel das Handgelenk nicht nur drehen kann, sondern auch mal knicken nach links, nach vorne und nach hinten. Also man versucht sich einfach an die menschliche Hand immer näher und näher anzudocken. Und es ist ein anderes Projekt, das ist jetzt ein bisschen kleiner, da geht es um neue Liner-Technologie. Muss dir vorstellen, unter der Prothese tragen wir Amputierten ja immer in der Regel Liner. Das sind meistens so Silikonstrümpfe, damit die Prothese hält. Und auch da ist im Handprothesenbereich noch ein bisschen Luft nach oben, weil die sind sehr, sehr starr. Und da geht es in dem Projekt darum, auch eben diese Muskelsignale verstärkt aufzunehmen, indem man sagt, lass uns einen elastischeren Liner nehmen. Also der jetzt zum Beispiel aus einem sehr elastischen Silikon ist, wo halt die Muskelbewegung sich auch komplett entfalten kann in dem Liner. Mhm. Das sind so 2 Forschungsprojekte und bin auch immer sehr offen für alles, weil ich sage mir auch, doch, das kann mir ja nur helfen in Zukunft.
Absolut. Weil wir haben bei uns an der Hochschule auch so Institute, die sich ganz intensiv beschäftigen mit solchen kompensatorischen Entwicklungen. Und darin probiere ich dann natürlich, dich wieder zu vernetzen. Und vielleicht gibt es da irgendetwas draus, was für dich und auch für andere kann hilfreich sein. Als Abschluss, wo du aufgewacht bist und einfach gemerkt hast, oh, es ist tatsächlich anders. Und bis jetzt, bei dem Gespräch, das wir jetzt miteinander haben, wer hat dich am meisten überrascht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss wirklich sagen, wir leben in einem zivilisierten, hochentwickelten Land, aber dass die Versorgung hier bei Problemfällen eine Katastrophe ist, das hat mich wirklich überrascht. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Also ich habe viele Überraschungen gehabt, aber wenn du mich so spontan fragst, ist es wirklich der Fakt, du hast so einen extremen Schicksalsschlag. Es wird hier alles unglaublich in die Länge gezogen, wo man sich einfach nur denkt, so sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Kannst du dir vorstellen, wie mein Leben eigentlich jeden Tag aussieht? Und ich brauche diese Hilfsmittel. Und also wir reden hier zum Beispiel über eine Gummihand. Ja, die kann ja nicht viel kosten. Aber dadurch, dass ich jetzt diese anderen elektrisch gesteuerten Hände bekomme, bekomme ich keine Gummihand zum Beispiel. Ne? Und wo man ja auch sagen kann, die Hand kann ja auch mal kaputt gehen. Oder die muss ja auch einmal im Jahr zum TÜV, zur Reparatur. Und dann soll ich ohne Hand existieren. Ja, Pech gehabt, müssen sie dann. Ne? Also sowas kriegst du dann in die Ohren geschlackert. Und vielleicht da noch eine Anekdote. Anekdoten sind ja eigentlich schön, aber den schlimmsten Satz, den ich von einer Sachbearbeiterin gehört habe, von meiner Krankenkasse, ist, Herr Winterling, jetzt regen Sie sich nicht so auf, Ihre Beine wachsen doch wieder nach.
Du siehst mich sprachlos.
Und ich habe auch bewusst deine Reaktion abgewartet und ich sehe sie ja auch. Ich habe genauso, ich konnte nichts mehr sagen, ich habe aufgelegt. Ja. Ich konnte wirklich sagen, okay, das ist das Niveau, auf dem ich mit euch rede. Da, viel Spaß, das kann noch lustig werden.
Ja.
Das ist wirklich etwas, was mich... Ja, man muss schon sagen, was am meisten aufregt.
Es ist so der Teil, alles in der Verwaltungslogik, alles formalistisch, alles. Und man hat keine Nähe mehr zu einem Individuum, zu einem Menschen, der halt einfach nicht in jede Schublade und nicht in jedes Formular reinpasst.
Ganz genau, ganz genau. Ja. Also gerade für solche Fälle, es geht um viel Geld, da müssen wir uns keine Gedanken machen und das weiß ich auch. Aber nichtsdestotrotz, da kann man doch mal mit den Menschen reden. Persönlich. Und das ist wirklich für mich ein Unding in Deutschland mittlerweile. Du hast nur eine 0800-Nummer, wo du dich mal melden kannst. Und du bist einfach einer unter zig Millionen. Und das tut auch echt weh. Ja. Also das gibt dir nicht nur Frust, sondern das lässt dich halt auch echt zweifeln.
Ja, die Gefahr, die sehe ich natürlich auch bei uns in der Schweiz, oder? So ganz stark in der Verwaltungslogik drin, sehen und rechts und links fast keine Möglichkeit, obwohl es so nahe ist und so sichtbar ist. Oder? Ich möchte noch sagen, wie ich überhaupt über dich gestolpert bin. Ich habe den Podcast gehört, Tatort Krankenhaus. Und dann habe ich deine Geschichte in einer Doppelfolge gelesen und da habe ich gedacht, ich möchte gerne den Georg Winterling einfach bei mir als Gast haben. Ich habe ihn angefragt, ich habe eine Mail geschrieben an den Podcast und die haben einfach im Hintergrund dich, glaube ich, vernetzt und da hast du mir eine Mail geschrieben aufgrund von dem und so ist das zustande gekommen. Also mir ist es ein Anliegen, hört doch den Podcast da dort Krankenhaus, wirklich ein spannender Podcast, wo es wirklich so ein bisschen darum geht, was für Fehler werden da drin gemacht. Und daraus ist ja immer so die Frage, und da ist der Jurist in dem Podcast, der dann so ein bisschen probiert, das Recht auch von den Patienten zu vertreten. Hast du ein Entgelt bekommen? Also das war ja so ein bisschen die Geschichte gewesen. Hast du ein Entgelt bekommen? Also ist Krankenhaus ein Stück weit auch verurteilt worden, dir Schadenersatz zu zahlen?
Noch nicht. Also wir sind an der Sache dran. Da haben uns auch viele Ärzte dazu geraten, wirklich die ganze Geschichte einmal rechtlich zu durchleuchten. Das hat mittlerweile sogar extreme oder sehr weitreichende Konsequenzen schon gehabt. Also wir verfolgen es rechtlich. Es ist natürlich das Problem, dass der Patient da in der Beweislast ist und Ärzte leider sehr, sehr wenig dokumentieren. Aber wir geben an der Stelle nicht auf. Es ist eine sehr komplexe Geschichte, weil es drei Parteien gibt. Es gibt den Hausarzt, den Notfallarzt und das Krankenhaus. Also es läuft auf drei Klagen raus. Und ja, also wir sind da dran. Es wird ungefähr wahrscheinlich 8 Jahre dauern, bis wir da mal zu einem Urteil kommen am Ende. Es läuft für mich im Hintergrund. Ich bin da nicht sehr groß involviert. Und die viel größere Sauerei, die ich jetzt gerade erlebt habe, ist, ich habe eine Unfallversicherung. Und das Ganze war ja ein Unfall in dem Sinn, aber selbst diese hat jetzt gesagt, nein, sie akzeptieren das nicht als Unfall und bezahlen nichts. Also da haben wir gerade die nächste Klage aufgemacht noch oder beziehungsweise sind in der Vorbereitung. Also auch da wieder an der Stelle, es ist manchmal wirklich ekelhaft, wie dich dann andere Stellen behandeln, wo du denkst, naja, gerade ihr, dafür habe ich auch Geld gezahlt mein Leben lang, solltet ihr mir jetzt eigentlich helfen hier? Also es ist... Das macht dich wirklich mürbe und ich muss es oder ich betrachte es aber auch sehr emotionslos, weil aufregen darüber darf man sich nicht. Das läuft im Hintergrund, aber ja, wir schauen, was rauskommt. Bis jetzt habe ich, um deine Frage zu beantworten, noch keinen Euro bekommen.
Toi, 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 dass das zum Klappen kommt. Danke vielmals, dass du Gast gewesen bist bei uns und so offen über die Geschichte und uns auch teilnehmen lassen an deinen Hoffnungen und an deinen Perspektiven. Entlang von dieser Geschichte. Georg, mach's gut, heb's gut und danke, wie immer, dass du da bist.
Vielen Dank, Stefan. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr gefreut und ich freue mich auf das nächste Mal.
Wunderbar. Und wenn ihr, wo auch immer, uns zugelassen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Inputs habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, was auch immer, meldet euch doch an kontrast.ost.ch. Danke, wie immer, dass ihr dabei seid. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von «Fokus Format».